Dieser Podcast wird präsentiert von der Bank Austria und der ErgoVersicherung. Für Frauen, die vorausdenken. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. An diesem Wochenende wird sich Wladimir Putin erneut zum Präsidenten Russlands wählen lassen. Alternativen gibt es keine, die Opposition wurde weitgehend ausgeschaltet. Und spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine ist klar, Putins Machtgier geht weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Immer öfter und immer lauter werden Drohgebärden gegen weitere europäische Länder ausgesprochen.
Der Westen muss verstehen, dass wir auch einige Waffen haben, die auch Ziele auf ihrem Territorium treffen können.
Schützenhilfe erhält der Kreml durch Rechtspopulisten von Österreich bis nach Amerika. Allen voran Donald Trump, der sogar das NATO-Bündnis in Frage stellt.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Europa befindet sich damit in einer bedrohlichen Lage. Zwischen Putins voranschreitender Kriegsmaschinerie im Osten und einem erodierenden Zusammenhalt im Westen. Und so stellt sich zunehmend die Frage, ob sich die Europäische Union auf einen direkten Krieg mit Russland vorbereiten muss.
Diese Gefahr, die besteht nicht, sondern wir sind da bereits mittendrin. Wir sind in einem hybriden Krieg, ja? Auch wir in Österreich. Wir nehmen es nur nicht wahr oder wollen es nicht wahrnehmen. Ja?
Mein Kollege Tobias Holub hat mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer darüber gesprochen, wie gut Europa gerüstet ist und was zu tun ist, um von Putins Armee nicht überrollt zu werden.
Herr Oberst Markus Reisner, Sie sind Ukraine-Experte beim österreichischen Bundesheer. Die EU hat der Ukraine sehr viele Unterstützungshilfen versprochen. Wie gut ist sie denn diesen Versprechen bis jetzt nachgekommen? Konnte sie da auch liefern, was versprochen wurde?
Ja, zuerst einmal herzlichen Dank wieder für die Einladung und für Zeit und Vertrauen zu diesem Gespräch. Beginnen wir gleich konkret mit Ihrer Frage. Also was ist geschehen von europäischer Seite zur Unterstützung der Ukraine? Und da muss man also klar sagen, eine Menge. Mehr als man jemals erwartet hat. Man sieht das also ganz klar daran, dass die Ukraine immer noch in der Lage ist, sich hier gegen Russland zur Wehr zu setzen. Und in den letzten 2 Jahren auch einige Erfolge hatte. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Um Ihnen eine Idee zu geben, wie die Situation hinsichtlich der Lieferungen sich darstellt, nehme ich jetzt nur ein System heraus. Das ist also natürlich das System, das momentan am meisten Bedeutung hat. Und das sind im Prinzip Systeme der Artillerie. Also quasi das, was im Militär darunter verstanden wird, ist im Prinzip Kanonen, Haubitzen, all diese Dinge, die im Prinzip Granaten über eine gewisse Distanz abfeuern. Und damit es möglich machen, vor einem Angriff zum Beispiel die vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, um diesen Angriff tatsächlich erfolgreich beenden zu können. Und da ist es so, dass Artillerie eine enorme Menge an Munition verbraucht. Wir hatten im Jahr 2022 geschätzt den Einsatz von Munition auf russischer Seite von bis zu 60.000, 90.000 Granaten in Schwergewichtsräumen, während auf der anderen Seite die Ukraine ca. 20.000 Granaten pro Tag verschossen haben. Das heißt, Sie sehen, dass ein sehr hoher Bedarf hier vorhanden ist. Wenn wir uns jetzt ansehen, was Europa gemacht hat, so erkennen wir, dass Europa einerseits begonnen hat, die Arsenale, die es gab, die in den Streitkräften der jeweiligen Nationen vorhanden waren, zu leeren langsam, aber auch begonnen hat, entsprechend Produktionen zu erhöhen. Aber da ist man also weit noch davon entfernt, von einem Bereich, wo man tatsächlich von einer Wirtschaft sprechen kann, die auf einen Krieg ausgerichtet ist, also einer Kriegswirtschaft. Ja. Sie sehen das an einer Zahl. Die EU hat eigentlich versprochen, bis Ende letzten Jahres 1 Million Artilleriegranaten vom Kaliber 155 mm, dem wichtigsten Kaliber, zu liefern. Geschafft hat man knapp 300.000 bis jetzt. Das heißt, Sie sehen also hier dieses Delta. Und darum kann man also auch erkennen, dass die EU zwar einiges tut, aber nicht das tut, was eigentlich notwendig wäre. Und das ist das Dilemma.
Man sieht mittlerweile auch wirklich schon Reportagen von der Front, Bilder von ukrainischen Soldaten, die in ihren Artilleriestellungen sitzen und sagen, wir haben so wenig Munition, dass wir rationieren müssen. Wir können einfach nicht mehr das tun, was wir eigentlich tun müssten in diesem Krieg. Wie kommt das, dass Europa nicht ausreichend liefern kann, um eben den Bedarf zu decken für die ukrainischen Streitkräfte?
Ja, das eine ist, Sie sehen jetzt das Fatale, dass im Prinzip die Erfolge der letzten 2 Jahre zunichte gemacht werden aufgrund dieses Munitionsmangels. Und hier ist es natürlich gerade eben die Artillerie, die eine hohe Bedeutung hat. Hat man so nicht erwartet, wenn man sich ansieht, was also auch die Theoretiker in den letzten Jahren tatsächlich geschrieben haben zur Zukunft des Krieges. Aber man sieht, dass also verschiedene Aspekte nach wie vor eine Bedeutung haben. Vor allem also, wenn es darum geht, quasi einen Abnutzungskrieg zu führen. Warum ist es jetzt nicht dazu gekommen, dass diese Mengen geliefert worden sind? Die Antwort ist ganz einfach, weil man immer noch nicht verstanden hat, wie ernst die Lage ist. Und das Problem ist, um diese Mengen liefern zu können, müsste man wirklich massiv auch in die Staatshaushalte hineingreifen. Das heißt, man müsste wirklich Bestellungen aufgeben, die also sehr umfangreich wären. Und das müsste natürlich bedeckt werden. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in Europa eine privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie, die zum Teil in Handmanufaktur quasi arbeitet. Und das kostet natürlich alles Geld. Anders wäre es, wenn diese Rüstungsindustrie verstaatlicht wäre als Beispiel. Dann könnte man also große Mengen in kurzer Zeit produzieren. Es gibt hier auch ein interessantes historisches Beispiel aus dem Jahr 1915. Da gab es die sogenannte Munitionskrise in Großbritannien. Warum? Weil die damals auch privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie in Großbritannien nicht in der Lage war, das zu liefern, was an der Front gebraucht worden ist. Und erst die Verstaatlichung der Rüstungsindustrie hat dazu geführt, dass Großbritannien in die Kriegswirtschaft übergehen konnte und fertigen konnte. Nun, das bedeutet aber, dass der Staat massiv Ressourcen einsetzen muss, Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen natürlich. Und jetzt haben wir eine Situation in Europa, wo wir eigentlich jetzt endlich akzeptiert haben, dass der Klimawandel ein Thema ist und wir eigentlich Maßnahmen treffen, um diesen zu bekämpfen. Also zum Beispiel PV-Anlagen, Windräder, all diese Dinge, die also jetzt produziert, gebaut werden müssen. Und jetzt kommt jemand und sagt, na Moment, stopp, wir müssten jetzt eigentlich ja Munition produzieren. Das hat jetzt also vorrangigen Bedarf im Gegensatz zu dem, was wir uns eigentlich gedacht haben. Und das ist natürlich für viele ein absoluter Overkill und keiner möchte da quasi mittun faktisch, ja.
Jetzt nehme ich an, sind wir in Europa recht weit davon entfernt, wirklich die Rüstungsindustrie zu verstaatlichen. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass Einzelstaaten einfach mehr Munition ankaufen und dann möglicherweise weiter liefern an die Ukraine. Dazu haben auch ganz viele Staaten angekündigt, dass sie mehr Geld in Rüstung stecken wollen. In Deutschland ist die Rede von einer Zeitenwende gewesen. Auch in Österreich hat man die Etats erhöht. Wie viel ist jetzt in den letzten 2 Jahren da wirklich passiert und reicht das aus, diese Gelder, die in diese Richtung verschoben wurden?
Nun, man hat in den letzten 2 Jahren immer damit spekuliert, dass das, was man an Maßnahmen trifft zur Unterstützung der Ukraine, reichen wird, um die Russen nicht nur in die Schranken zu weisen, sondern quasi auch zurückzudrängen aus den von ihnen besetzten Gebieten. Jetzt, nach 2 Jahren, muss man feststellen, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, man hat zwar durchaus den einen oder anderen Erfolg erzielt, denken Sie an Kiew, Kherson, Kharkiv und so weiter, aber die Russen sind nach wie vor in der Offensive und auch wenn nur langsam, sie marschieren vor. Das heißt, man müsste jetzt also massive Anstrengungen unternehmen und der Ukraine das zur Verfügung stellen, was sie brauchen würde. Die Frage ist, ist man dazu bereit? Offensichtlich nicht. Ja, es gibt zwar Lippenbekenntnisse, das zu tun, aber faktisch sehen wir das nicht an den Lieferungen im Wesentlichen. Ja. Warum ist das der Fall? Weil eben jetzt man wirklich massiv auch in die Staatshaushalte hineingreifen müsste und Ressourcen für die Kriegswirtschaft zur Seite legen müsste. Und das ist das Dilemma. Es ist so, dass die europäische Rüstungsindustrie paradoxerweise sogar noch mehr produzieren könnte, aber es gibt einfach nicht die Bestellungen dafür. Klar, aber diese Bestellungen müssen ja bezahlt werden faktisch. Also ein Staat muss also zum Beispiel signifikante Ressourcen im Prinzip aus seinem Staatshaushalt herausnehmen und sagen, das wird jetzt quasi verwendet, um Artilleriegranaten zu produzieren. Dieses Geld fehlt aber dann zum Beispiel im Sozialsystem, um das also so anzusprechen. Ja.
Wie muss man sich denn die Produktion von Artilleriemunition überhaupt vorstellen? Wir sind hier in hochentwickelten Industrieländern. Sollte es nicht relativ einfach sein, Munition herzustellen im Jahr 2024? Warum ist das überhaupt so schwierig, da so viel herzustellen, abseits von den Geldmitteln?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die also relevant sind. Ja. Das erste ist einmal die Rohstoffe. Sie brauchen also faktisch Rohstoffe zur Produktion von Waffensystemen, zur Produktion von Munition. Das beginnt beim Sprengstoff, das beginnt bei Stahl und also Spezialmaterialien wie Kupfer oder Ähnlichem, das man braucht. Ja. Die Frage ist, haben wir diese Rohstoffe verfügbar? Ja. Und Sie dürfen nicht vergessen, viele dieser Rohstoffe sind ja eigentlich für andere Bereiche vorgesehen. Ne? Der Stahl, der verwendet wird in der Produktion von Artilleriegranaten, fehlt natürlich an anderer Stelle. Das gleiche gilt für Kupfer und andere Dinge. Das zweite ist im Prinzip die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Ne? Also gerade auch in der Waffenindustrie haben wir das große Problem, es gibt faktisch also nur mehr eingeschränkt Facharbeiter, die zur Verfügung stehen. Wir sehen das ja auch, wenn man betrachtet zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels. Alleine, was man hier an Facharbeitern benötigen würde, damit all diese PV-Anlagen, Windräder und so weiter montiert werden, die fehlen faktisch, weil wir einfach demografische Herausforderungen haben. und sie nicht vergessen dürfen, dass gerade die Facharbeiter in den letzten Jahren immer mehr ins Hintertreffen geraten sind, weil die Lehre nicht diesen Stellenwert hatte. Aber man braucht nun faktisch Schweißer, um zum Beispiel Stahlplatten schweißen zu können oder ähnliches. Man braucht Gießer und ähnliches als solches. Ja. Das dritte Element ist natürlich auch die Möglichkeit, als Fabrik große Produktionen durchführen zu können. Da gibt es ja dieses Beispiel, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aus Deutschland von einem großen Rüstungskonzern, der quasi seinen Produktionsstand erweitern wollte, aber im Prinzip an der Regierung der lokalen, also Stadt, gescheitert ist, die gesagt hat, na, eigentlich haben wir das also nicht vor, dass wir diese Gründe quasi für die Erweiterung dieses Munitionsfabrikstandortes quasi hergeben. Ne? Das heißt, also auch hier gibt es faktisch Einschränkungen. Dazu kommt dann als nächstes Element natürlich auch das Commitment. Ja? Also der Umstand, dass die Regierung sagt, ja, wir können euch fix zusagen, wir werden jetzt 2 Milliarden Euro in euren Betrieb investieren, damit quasi diese Munitionsproduktion steht. Ja? Also Sie sehen, dass da eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen. Ja? Und solange die Kriegswirtschaft darin besteht, dass privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen produzieren, haben die natürlich vorrangig eines im Sinn, und das ist Profit zu machen, faktisch. Ja. Das ist ja der entscheidende Unterschied, auch wenn man in die Vergangenheit schaut, zu ähnlichen Situationen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo im Prinzip die Rüstungsindustrie verstaatlicht produziert hat, ohne Rücksicht auf Ressourceneinsatz. Ja.
Und habe ich Sie da auch richtig verstanden vorher, dass wir uns auch einfach in den letzten Jahrzehnten sehr weit wegbewegt haben von einer Rüstungsindustrie, von sowas wie einer Kriegswirtschaft in den letzten Jahrzehnten, auch seit Ende des Kalten Krieges, und dass da jetzt einfach eine Art Lücke ist, die man wieder aufholen müsste, um da eben wieder in eine Produktion reinzukommen, das alles wieder hochzufahren, so wie das früher vielleicht mal war?
Natürlich, der Kalte Krieg war zu Ende und man hat natürlich die Friedensdividende zu Recht eingefordert. Man hat begonnen, Streitkräfte quasi abzubauen. Man hat begonnen, Rüstungsstandorte abzubauen. Sie sehen das ja auch in Österreich. Österreich hatte in den 60er, 70er, 80er Jahren eine florierende Rüstungsindustrie, um vor allem den Bedarf zu decken, den man im eigenen Land brauchte, im damaligen Konzept der österreichischen Raumverteidigung als Beispiel. Das alles wurde rückorganisiert. Mit dem, was übrig geblieben ist, ist man dann in die Einsätze gegangen, nach Afghanistan, in den Irak und so weiter und so fort. Viele der Armeen wurden auf Berufsarmeen umgestellt. Man hat also reduziert und reduziert. Und jetzt natürlich fällt den Europäern das auf den Kopf, weil jetzt müsste man natürlich im Prinzip Kräfte, Ressourcen und so weiter bündeln, die aber faktisch kaum mehr vorhanden sind im Wesentlichen. Und auch hier ist klar, dass man eine Rüstungsindustrie nicht von einem Moment auf den anderen hochfahren kann. Ja. Hätte man von 2 Jahren den Ernst der Lage erkannt, hätte man natürlich massivere und einschneidendere Entscheidungen treffen können. Man hat aber damals gedacht, man kommt mit dem aus, was man tut, weil man ja gedacht hat, dass die Russen eigentlich ja kurz vorm Zusammenbruch stehen, und das war nicht der Fall.
Und was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an 1000 Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig, wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Wenn wir politisch auf die größere Ebene schauen, dann hat in den letzten Jahrzehnten vor allem die USA auch innerhalb der NATO die größte Rolle gespielt, was Rüstungsgüter, was eine Militarisierung überhaupt angeht und eben auch den Status einer Schutzmacht, den die USA lange hatten. Jetzt haben wir vor kurzem erst von dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfer, im Moment Donald Trump, gehört. Wenn er wieder Präsident wäre, würde er von anderen NATO-Staaten einfordern, ihr müsst noch viel mehr Geld in eure Verteidigung investieren, sonst schützen wir euch auch nicht mehr. Wie ernst zu nehmen sind solche Drohungen und wie hoch ist die Gefahr, dass wirklich Europa bald ohne Unterstützung der USA dastehen könnte?
Nun, wenn man sich die letzte Präsidentschaft ansieht von Trump, dann kann man wohl klar sagen, dass das, was wir unter Ratio verstehen, oft nicht zur Anwendung gekommen ist in der Beurteilung, weil Dinge passiert sind, die wir bis zu diesem Zeitpunkt als ja unglaublich eigentlich erachtet haben im Wesentlichen. Ja. Also ich wäre da jetzt so vorsichtig zu beruhigen und zu sagen, naja, das wird also nicht so kommen. Und ich denke, dass der November dann möglicherweise die eine oder andere Überraschung mit sich bringen kann. Im schlimmsten Fall den Umstand, dass die Europäer quasi erkennen müssen, dass sie hier, was also die Sicherheitspolitik betrifft, sich wirklich massiv auf eigene Beine stellen müssen. Die USA hat natürlich einen militärisch-industriellen Komplex, der aufgrund des Umstandes, dass die USA eine globale Ambition hat, ja, immer entsprechend mit Produktionsraten ausgestattet war, die also sehr potent waren. Und natürlich hat die USA auch aufgrund des Umstandes, dass sie versucht hat, global diese Macht auch zu zementieren und zu projizieren, nie tatsächlich hier einen Abbruch erlebt im Sinne von, dass man also das wirklich rückorganisiert hätte. Ja. Aber auch da ist es so, dass man natürlich das nicht mehr vergleichen kann mit dem, was im Kalten Krieg geplant war im Wesentlichen. Ja. Die Konflikte in Afghanistan und im Irak haben natürlich auch die amerikanische Rüstungsproduktion auf einem gewissen Niveau gehalten. Aber auch hier, und das ist übrigens das beste Argument, das jeden Verschwörungstheoretiker mitteilen können, der sagt, die USA haben sich da lange auf diesen Krieg vorbereitet. Wenn sie das so geplant hätten, dann haben sie sich aber schlecht vorbereitet. Weil selbst hier sieht man, dass die USA zunehmend unter massiven Druck kommen, weil a, ihre Arsenale bei weitem nicht so voll sind, wie man das annimmt, ja, und b, auch ihre Rüstungsproduktionsstandorte Schwierigkeiten haben, hier nachzuziehen. Sie sind zwar schneller als die Europäer, aber auch da geht es ihnen nicht so einfach zur Hand. Und man darf ja nicht vergessen, die USA haben ja mehrere Konfliktherde, die sie mittlerweile bewirtschaften müssen. Ja. Wir haben ja seit einiger Zeit ja mehrere neue Konflikte, die dazugekommen sind. Wir haben also nicht nur die Ukraine, sondern wir haben jetzt auch die Situation im Gaza, wir haben auch die Situation im Roten Meer, wir haben Syrien und Irak, wo die Amerikaner zunehmend unter Druck kommen. Und über allem schwebt eine mögliche Konfrontation mit China, Stichwort Taiwan.
Aber ist in dem Sinne auch jetzt angesichts der ganzen Krisen an dieser Kritik von Trump, Europäer, ihr müsst mehr Geld investieren in die Verteidigung, auch was dran, muss man das so sagen?
Natürlich, ja. Das ist ja auch der Grund, warum Trump so unbeliebt war in Europa. Es war ja nicht die Art und Weise, wie er agiert hat, sondern es war der Umstand, dass er gesagt hat, ich möchte, dass ihr euer 2%-Label quasi ernst nehmt. Und da haben alle gesagt, um Gottes Willen, weg mit ihm. Von was spricht er da? Das wollen wir gar nicht mehr haben im Wesentlichen. Ja. Und das hat er jetzt quasi noch einmal erneut, indem er gesagt hat, wenn er Präsident wird, alle, die das nicht erfüllen, die werden quasi hinausgekickt aus der NATO oder sogar aus der NATO im Wesentlichen. Ja. Man darf nicht vergessen, egal wie man jetzt zu USA steht, ich habe das schon gesagt, sie haben eine globale Ambition und daraus leiten sie ihre Maßnahmen ab. Aber Europa hat natürlich unter dem Schutz der USA auch sich wirtschaftlich gut entwickeln können, weil eben der sicherheitspolitische Bereich, man das den Amerikanern überlassen hat. Man hat zwar immer gejammert und geschimpft, was die Amerikaner nicht alles tun mit klaren Völkerrechtsverstößen und so weiter und so fort, hat aber auf der anderen Seite ganz gut damit gelebt, dass sie es gemacht haben. Das muss man so ganz klar ansprechen, ja.
Ein Argument, das für einige Politiker vielleicht auch als Gegenargument dient gegen eine weitere Aufrüstung, ist die Gefahr, dass Russland auf zu viel militärische Einmischung oder zu viel Aufrüstung in Europa mit seinen Atomwaffen reagiert, damit droht, diese einzusetzen. Wie ernstzunehmend sind diese Drohgebärden? Könnten wir da noch größere Probleme kriegen, wenn wir eben weiter investieren, um unsere Munitionsproduktion wieder hochzufahren und uns besser aufzurüsten?
Also das reine Aufrüsten wird sich nicht dazu führen, dass die Russen quasi Atomwaffen einsetzen. Und beim Aufrüsten geht es ja hier nicht darum, quasi aufzurüsten, um einen Angriffskrieg zu führen, sondern es geht darum, aufzurüsten, um ein gewisses Abschreckpotenzial tatsächlich zu erreichen, damit der andere erkennt, dass er mit uns also kein leichtes Spiel hat. Ja. Und wenn ich sage uns, dann meine ich einfach Europa faktisch. Ja. Wenn Sie die Russen betrachten, so haben die Russen sich natürlich genau angesehen, was in den letzten 20 Jahren in Europa auch passiert ist und wie auch das Militär heruntergewirtschaftet worden ist. Ja. Und aus Sicht der Russen war Europa kein ernstzunehmender Gegner. Man hat ihnen auch unterstellt, dass sie quasi überhaupt nicht in der Lage sein würden, sich zu bündeln und natürlich auch in der Lage zu sein, militärisch quasi Kräfte bereitzustellen im Sinne einer Abschreckung, aber auch Ressourcen bereitzustellen, die die Ukraine dann nützen kann. Hier hat man sich gar getäuscht. Die Russen mussten erkennen, aha, das Gegenteil war der Fall. Man hat also hier sehr viel Solidarität gesehen. Aber die Russen haben dann auf die Zeitkarte gesetzt. Und jetzt ist die Frage auf dieser Zeitkarte, auf der Zeitachse, wer wird den längeren Atem haben? Ne? Und da kommt uns natürlich jetzt nicht unbedingt zugute, dass die Streitkräfte in den letzten Jahrzehnten abgewirtschaftet worden sind. Ich gebe Ihnen hier ein paar Beispiele, ja, nur damit Sie verstehen, wie der andere möglicherweise über uns denkt. Vor kurzem gab es eine große NATO-Übung. Da hätte Großbritannien mit einem Flugzeugträger teilnehmen sollen. Hat nicht funktioniert, weil es ein technisches Gebrechen gab. Dann hat man den zweiten großen Flugzeugträger einsetzen wollen. Hat nicht funktioniert, weil es ein technisches Gebrechen gab. Dann gab es vor kurzem einen Atomwaffentest in Großbritannien, wo die Rakete sich zweimal gedreht hat und ins Meer gefallen ist, was natürlich auch nicht unbedingt abschreckend wirkt im Wesentlichen. Und Sie haben vor kurzem auch den Einsatz dieser deutschen Fregatte gesehen, die versehentlich fast eine amerikanische Drohne abgeschossen hätte und wo man dann gehört hat, dass nur eine begrenzte Anzahl von Munition an Bord ist. Aber wenn die verbraucht ist, dann war es das, weil sie nicht mehr produziert wird. Das wird natürlich vom anderen beobachtet und der sagt, naja, vor den Europäern braucht man nichts befürchten, weil im Prinzip liegen die da nieder. Das heißt, wir können so weitermachen wie bisher. Wir brauchen uns keine Angst machen. Und wenn irgendwas passieren sollte, dann haben wir ja unsere Nuklearwaffen, mit denen wir drohen können. Ja. Und wenn wir das zulassen, ist die Frage, wo endet das faktisch dann? Ja? Wenn dann der Gegenüber immer mehr Appetit bekommt, ja? Dann war der erste Schritt die Ukraine, dann möglicherweise das Baltikum und so weiter und so fort. Ja?
Das heißt, Sie sind auch bei den aktuellen Diskussionen um ganz moderne Waffen, wenn es darum geht, fortschrittliche Marschflugkörper wie Taurus aus Deutschland in die Ukraine zu schicken, da auch nicht den Punkt, der dann das Eskalationspotenzial überlaufen lassen könnte?
Wie gesagt, das Dilemma ist, ja, wir erleben gerade Geschichte. Niemand kann Ihnen sagen, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Ja. Man kann die Entscheidung treffen, zu 100% die Ukraine zu unterstützen, mit allem, was dazugehört. Und es kann sich herausstellen, dass es ein Fehler war, weil es zu einer nuklearen Konfrontation kommt. Der Historiker wird sagen, das war völlig klar. Es kann aber auch sein, dass es nicht dazu kommt und die Russen sagen, okay, wir gehen in die Knie, um das so zu sagen. Ja. Es ist auch eine Möglichkeit, im Prinzip die Ukraine gar nicht zu unterstützen, zuzulassen, dass die Russen diese Ziele erreichen, die sie sich vorgenommen haben, möglicherweise dann aber einen größeren Appetit bekommen. Oder andere Länder wie China sagen, na gut, okay, faktisch haben die Russen es durchgesetzt, was sie sich vorgenommen haben. Dann könnten wir eigentlich ja das Gleiche mit Taiwan machen, weil wir haben ja im Prinzip eine Situation, wo die USA an mehreren Konfliktregionen der Welt gebunden ist. Das wäre doch jetzt unsere große Chance, ja. Die Zukunft wird über unsere Handlungen richten. Ja. Jetzt gibt es keine klare Antwort. Man muss sich davon trennen, nach diesem Orakel von Delphi zu suchen, das einem sagt, was zu tun ist. Ja, es liegt an uns. Ja. Die Geschichte ist voller Beispiele, wo man erst in der Nachschau wusste, hat es funktioniert oder nicht. Ja. Denken Sie an den Ersten und auch an den Zweiten Weltkrieg, gerade an den Beginn des Zweiten Weltkrieges, wo man gedacht hat, durch dieses Appeasement quasi vor allem Nazi-Deutschland im Prinzip das zu geben, was es verlangt hat und damit quasi es zu befrieden. Heute weiß man, dass das eigentlich noch mehr Appetit ausgelöst hat. Ja. Wer weiß, ob wir nicht auch in einer ähnlichen Situation sind. Ja.
Wenn wir weggehen von dieser offenen Aufrüstung und offenen Drohgebärden, wie hoch sehen Sie die Gefahr durch hybride Kriegsführung, durch Beeinflussung von Wahlen, durch russische Propaganda für Europa?
Ich habe da leider eine unangenehme Antwort für Sie, aber diese Gefahr, die besteht nicht, sondern wir sind da bereits mittendrin. Ja, das hat also schon vor Jahren begonnen und ist es auch voll im Laufen und wir sind in einem hybriden Krieg, ja, auch wir in Österreich. Wir nehmen es nur nicht wahr oder wollen es nicht wahrnehmen, ja. Und das bedeutet jetzt nicht, dass quasi man also bereits davon ausgehen kann, dass wir quasi auf der Stufe zu einem Konflikteskalation sind, wo also Truppen und unsere Grenze überschreiten oder sonstiges. Aber es wäre völlig naiv zu glauben, dass wir nicht bereits, vor allem im Informationsumfeld, wie das Militär das nennt, bereits massiven Angriffen ausgesetzt sind. Ja. Man konnte das sehr gut beobachten in der Zeit der Corona-Krise, wo also vom Gegenüber ganz massiv versucht worden ist, all die kleinen Risse in der Gesellschaft noch auszuweiten, um also quasi hier Neid und Missgunst zu schaffen, mit dem Ziel, dass der Staat die Deutungshoheit verliert. Und das ist das große Dilemma und die große Herausforderung eines hybriden Krieges. Der Staat ist nicht mehr in der Lage, im positiven Sinne auf die Bevölkerung einzuwirken, weil er die Bevölkerung verliert. Und das passiert. Ja. Das passiert in Ländern wie Österreich vielleicht in einem geringeren Umfang als in Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, Deutschland oder anderswo. Denken Sie jetzt zum Beispiel vor kurzem an dieses Luftwaffe-Leak, eine klare Informationsbombe, die man von russischer Seite gezündet hat als Teil der hybriden Kriegsführung, um also quasi hier etwas auszulösen. Aber da sind wir bereits mittendrin. Es geht also hier um den Kampf, um die Köpfe, um die Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir Dinge denken im Wesentlichen. Ja. Und wenn der Gegenüber eine Situation erzielt, wo er beim anderen eine Verhaltensänderung dahingehend erreicht, dass der sagt, naja, also man muss ja den Russen eigentlich auch verstehen und man muss ihnen eigentlich auch zugestehen, dass vielleicht der Osten der Ukraine den Russen gehört. Und obwohl sie das zwar immer wieder bestätigt haben nach 1991, muss man ja erkennen, dass ja die NATO hier schuld war, dann hat eigentlich der Gegner immer genau das erreicht faktisch. Ja. Was man also in dieser Diskussion nie vergessen darf, ist, dass die zentral- und osteuropäischen Länder ja von sich aus in die EU und auch in die NATO wollten, um ein Teil unserer Wertegemeinschaft zu sein. Ja. Es ist nicht so, dass man sie da gezwungen hat, ja. Man vergisst das oft, ja. Sondern das Ziel war es, auch diesen Wohlstand zu erreichen wie wir. Und Russland konnte das aus Sicht dieser Länder nicht bieten, darum hat man sich orientiert in den Westen. Ja.
Wenn wir alle diese Punkte, über die wir heute gesprochen haben, zusammennehmen, also die mangelnde Munitionsversorgung, die Unsicherheit, ob die USA Europa verteidigen würden und auch eben die Gefahr, dass Russland doch versucht, noch weiterzugehen als die Ukraine anzugreifen, könnte sich Europa alleine gegen Russland auch militärisch heutzutage überhaupt noch verteidigen?
In der Lage wäre es natürlich. Es hätte quasi alle Möglichkeiten, das tatsächlich auch in einer Umsetzung, Stichwort Abschreckung, so tatsächlich aufzubauen, dass es funktionieren würde. Ja. Die Bereitschaft muss es ja da sein. Aber das ist eben das Dilemma. Man hat zum Beispiel ja, gesellschaftlich jetzt gerade sich darauf geeinigt, dass zum Beispiel der Klimawandel Fakt ist und dass man etwas dagegen tun muss. Ja. plötzlich erkennt man, dass eigentlich dieser Krieg an der Peripherie immer mehr Ressourcen frisst. Das heißt, man müsste quasi umschichten. Ne? Das ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn man das in dieser Form sieht. Und man sieht auch, dass oft natürlich eine gewisse Resignation da ist bereits, in der man sagt, naja, okay, was soll man tun? Wir können ja eh nichts ändern. Und da muss man ihnen halt das geben, wenn sie das unbedingt haben wollen, und man wird sich schon arrangieren, so ungefähr. Ja. Aber so einfach ist das nicht. Ja. Das Problem ist, wenn also, und das erkennen wir ja sehr gut in der Welt, ja, diese Auseinandersetzung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden dazu führt, dass es zu einer völlig neuen Ressourcenverteilung kommt, dann werden die Ressourcen, die wir jetzt konsumieren, einen höheren Preis haben. Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu zahlen oder auch nicht? Wenn ja, dann müssen wir uns darauf einstellen und auch der Bevölkerung das klar sagen. Ja. Wenn wir was sagen, wir wollen also versuchen, quasi als gleichberechtigter Partner in dieser Welt wahrgenommen werden, dann müssen wir uns auch anstrengen, und das bedeutet, Sicherheitspolitik auch ernst zu nehmen. Ne?
Wie wird das praktisch ausschauen? Braucht es eine EU-Armee, braucht es eine EU-Atombombe, um quasi als starker Partner dazustehen?
Sie erleben ja gerade in den verschiedensten Zirkeln, dass es ja hier große Diskussionen ausgebrochen sind, da einige Staaten auch gewisse Rollen für sich in Anspruch nehmen. Ne? Nehmen wir zum Beispiel Frankreich. Frankreich sagt, wir sind der Garant für die nukleare Abschreckung in Europa, die man nun mal nicht wegdenken darf, weil sie ein Faktor ist, der existiert, solange es Nuklearmächte gibt. Man sieht, dass im Hintergrund auch die nukleare Bewaffnung Russlands ein wesentlicher Punkt ist, warum die Ukraine nicht quasi in der Art und Weise unterstützt wird, dass man sagt, all in. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt mit diesem Boiling the Frog, wo man also sehr klar erkennen kann von den USA. Es geht darum, Russland in die Schranken zu weisen, to contain Russia, aber es geht nicht darum, Russland zu zerstören im Wesentlichen. Man hofft darauf, dass die Russen von selber drauf kommen, dass es auf die lange Zeitachse zu kostspielig für sie wird im Wesentlichen. Bis jetzt hat das nicht funktioniert. Ja. Und wir sehen, dass also auch diese strategische Autonomie, von der zum Beispiel der französische Präsident immer wieder gesprochen hat, auch etwas ist, über das wieder neu diskutiert wird. Aber das Problem ist, wir müssten natürlich hier unsere Komfortzone verlassen. Und wer tut das schon gerne im Wesentlichen? Ja. Weil das würde bedeuten, wir müssten aufrüsten. Dieses Geld fehlt natürlich an anderer Stelle, Sozialsystem, Bekämpfung des Klimawandels und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, wir müssen auch klar sagen, wo wir stehen und wer bereit ist, quasi hier mitzutun oder auch nicht. Ja. Also nicht im Sinne von, das betrifft uns alles nichts. Und das ist natürlich etwas, das Entscheidungen verlangt. Ja. Und das ist ja das Dilemma momentan nach 2 Jahren. Wir sind in einer Katerstimmung, wo man erkennt, aha, es ist sie doch nicht so ausgegangen, wie wir das wollten. Der Gegenüber hört nicht auf. Wie tun wir jetzt weiter faktisch? Ja? Und der Politiker müsste jetzt der sein, der quasi hier vors Volk tritt und sagt, okay, seht her, es hat nicht geklappt in der Form, wie wir uns das gedacht haben. Wir müssten jetzt folgende Schritte setzen. Und wer tut das? Oder wer ist bereit, das zu tun? Das ist die große Frage. Ja.
Sie haben Frankreich angesprochen als ein Land, das da eine gewisse Führungsrolle hat. Wir sehen aber auch, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt mit Deutschland zum Beispiel. Wir sehen Österreich mit seiner Sonderrolle als Nicht-NATO-Staat, aber als EU-Staat. Denken Sie, dass Europa das sozusagen auf die Reihe bekommen wird in den nächsten Jahren, stärker und wehrhafter zu werden, um sich im Notfall selbst verteidigen zu können? Oder ist das ein Wunschtraum?
Schauen Sie, als jemand, der sich immer noch zu den Jungen zählt, ja, mit knapp über 45 Jahren, bin ich überzeugter Europäer. Und als Historiker kann ich Ihnen sagen, dieses Europa steht für ein Projekt, das als absolutes Wunder gilt. Ja. Denn wir haben uns Jahrhunderte blutigste Köpfe eingeschlagen, ja, uns gegenseitig gemordet, ja. Blut ist in Strömen geflossen, gerade in Österreich. Ja, heiß umfedet, wild umstritten, liegst im Erdteil, du inmitten. Ja. Wenn du das dir ansiehst, historisch betrachtet, so trifft es vor allem für den Osten Österreichs zu. Ja. Und jetzt hat die europäische Bevölkerung irgendwann festgestellt, nach 2 Kriegen mit verheerenden Toten, dass es einfach vielleicht in der Zukunft besser wäre, zusammenzuarbeiten und sich nicht im Schützengraben gegenüberzustehen. Ja. Und das hat die Europäische Union ausgemacht. Ja. Und sie kommt jetzt zu dem Punkt, wo sie erkennen muss, dass sie sich intern geordnet hat, ja, aber dass jetzt darum es geht, das auch weiter zu bewahren und sich nicht wieder in diesen kleinen Schrebergartenkonflikten quasi gefangen nehmen zu lassen. Ja. Und darum bin ich überzeugt davon, ja, und das ist auch meine Überzeugung im Sinne von der Jugend, die einfach hier ganz positiver denkt als vielleicht die ältere Generation, dass die Zukunft eine europäische sein wird, mit allem, was dazugehört, vielleicht auch Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dass vor allem die Jungen nicht bereit sind, ja, das, was sie jetzt genießen, mit vor allem dem Frieden, einfach so aufzugeben und quasi zu akzeptieren, dass man wieder abgleitet in eine Zeit wie im 19. Jahrhundert, ja, oder im frühen 20. Jahrhundert. Ja.
Das ist jetzt ein bisschen der große Widerspruch, dass wir ein Friedensprojekt haben in Europa, das aber möglicherweise wehrhafter werden muss, um in Zukunft weiter friedlich sein zu können.
Natürlich, aber Sie müssen verstehen, jedes Friedensprojekt braucht auch einen gewissen Rahmen. Ja, und Frieden bedeutet ja auch quasi sich dahingehend aufzustellen, dass man in der Lage ist, auch abschreckend zu wirken, um dieses Friedensprojekt voranzutreiben. Wenn Sie das nicht tun, dann sind Sie leichtes Opfer. Das ist ja leider das Dilemma, dass man halt auch hier sich eingestehen muss, dass die Welt halt trotz alledem immer noch sehr von Konflikten beherrscht wird und dass man also hier quasi auch klare Akzente setzen muss im Sinne von, wo wollen wir hin und für was stehen wir faktisch im Wesentlichen, ja. Also wie ein blühender Garten, der trotzdem einen Zaun braucht, ja, damit er quasi nicht verwüstet wird im Wesentlichen. Ja. Das eine impliziert das andere im Wesentlichen. Das verstehen wir oft nicht. Ja. Aber es ist faktisch so. Ja.
Es stehen da einige große Entscheidungen vor uns in Europa in den nächsten Jahren. Ich danke Ihnen sehr für die Analyse heute, Herr Oberst Markus Reisner.
Ja, herzlichen Dank. Und ein letzter Satz. Wie gesagt, ich kann es nur betonen, wir erleben Geschichte. Über unsere Zeit werden Tausende von Büchern geschrieben werden. Wir können das selber gar nicht erfassen, weil wir einfach Eintagsfliegen in der Geschichte sind. Aber es wäre interessant, in 100 Jahren zurückzuschauen und wirklich zu erfahren, wie damals diese europäische Gesellschaft sich entschieden hat, wie es weitergehen soll. Aber ich kann Ihnen sagen, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, sind also nachhaltig und entscheidend für den Fortbestand und das Wohl auch Europas.
Das war Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer im Gespräch mit meinem Kollegen Tobias Holub. Dass die Spannungen zwischen der Europäischen Union und Russland nicht abschwächen, das zeigt auch die jüngste politische Entwicklung. So hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bekräftigt, dass er ein Entsenden westlicher Bodentruppen in die Ukraine zur Abwendung eines russischen Sieges nicht ausschließt. Zitat: Wir müssen die Situation nüchtern betrachten und wir müssen mit Entschlossenheit, Willen und Mut sagen, dass wir bereit sind, die Mittel einzusetzen, die nötig sind, um unser Ziel zu erreichen, dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Und sollte es zu einem direkten Konflikt kommen, würde dafür das Regime im Kreml die Verantwortung tragen. Zitat: Niemals werden wir eine Offensive führen, niemals werden wir die Initiative ergreifen. Frankreich ist eine Friedensmacht. Wenn Russland gewinnen würde, würde sich das Leben der Franzosen ändern. Wir werden in Europa keine Sicherheit mehr haben. Den Frieden heute zu wollen, heißt, die Ukraine nicht fallen zu lassen. So der französische Präsident Emmanuel Macron. Wir machen jetzt noch gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir sind gleich zurück.
Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig, haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei einer Kundgebung der FPÖ in Wien Favoriten kam es gestern Donnerstag zu Ausschreitungen. Aus dem Umfeld der Parteijugend wurde ein Kamerateam des Senders Puls 24 angegriffen. Auf einem Video ist zu sehen, wie junge Burschen einen Kameramann schubsen, die Linse mit Händen blockieren und die JournalistInnen auffordern zu verschwinden. Hinweise auf Pressefreiheit werden ignoriert. Die Angreifer wurden später von der Polizei weggeleitet. Die Grünen haben dazu am Freitag in einer eigens einberufenen Pressekonferenz auf den Vorfall reagiert. Generalsekretärin Olga Voglauer ortete einen Angriff auf die Medienfreiheit und betonte, Zitat, diese Gewalt trägt Herbert Kickls Handschrift. Zuvor hatte diese Woche bereits eine Delegation rechter österreichischer Medien im EU-Parlament für Aufsehen gesorgt, weil sie dort unter anderem JournalistInnen angepöbelt haben. Wir haben ausführlich darüber in der gestrigen Folge von Thema des Tages gesprochen, nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt. Zweitens, sollen Waffen im öffentlichen Raum verboten werden? Darüber wird in der österreichischen Innenpolitik derzeit diskutiert. Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP hatte zuletzt ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum vorgeschlagen. Auch der grüne Koalitionspartner und die Wiener SPÖ könnten sich ein Verbot vorstellen. Nur bei der FPÖ kommt der Vorschlag weniger gut an. Bisher kann die Polizei Waffenverbotszonen nur zeitlich und örtlich beschränkt verordnen, darf dann aber an betroffenen Orten Personen auf Waffen durchsuchen. In Wien gibt es derzeit eine einzige Waffenverbotszone, und zwar den Praterstern. Im Vorjahr wurden dort bis Ende November über 100 Waffen sichergestellt, die meisten davon waren Messer. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot kann auch recht teuer werden, Strafen bis zu 1.000 Euro können verhängt werden. Ob das Verbot nun generell kommt, bleibt abzuwarten. ExpertInnen aus dem Innenministerium sollen jedenfalls einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Drittens. Am heutigen Freitag ist US-Außenminister Antony Blinken zu Gast in Wien. Er nimmt hier am Gipfeltreffen der UNO-Drogenkommission teil. Dort wird die Drogenpolitik der Vereinten Nationen besprochen. Thema werden dabei auch Opioide sein, also abhängig machende Schmerzmittel. Diese sind seit Jahren ein massives Problem in den USA. So ist zum Beispiel Fentanyl hauptverantwortlich für Todesfälle bei unter 50-Jährigen. Für die Konferenz in Wien haben die USA einen Resolutionsentwurf eingebracht. Darin fordern sie bessere Prävention, Behandlung und Unterstützung von Betroffenen. Aus Österreich wird Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen an der Konferenz teilnehmen. Antony Blinken soll dann auch noch mit Außenminister Alexander Schallenberg und Kanzler Karl Nehammer zusammentreffen. Was bei dem Treffen genau herauskommt, das lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Edition Zukunft. Der befasst sich in der aktuellen Ausgabe mit der Frage, wie wir alle von den vielen Daten, die soziale Netzwerke und Suchmaschinen von uns abgreifen, künftig profitieren könnten. Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann hinterlassen Sie gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm und an dieser Folge haben auch Margit Ehrenhöfer und Tobias Holub mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.
Und? Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.